Essen ist fertig.
Okay, komm mal.
Mittags bei Henning.
Der Podcast mit Anja und Josie.
Herzlich willkommen mittags bei Henning. Josie.
Du denkst auch, du bist mit so einer leicht erotischen Stimme hier besser am Start, ne?
Ich dachte, das mischt das hier alles noch so ein bisschen auf. Also, aber Josie, hi, willkommen zurück.
Anja, willkommen auch zurück. Du siehst fresh aus, muss ich dir mal ein Kompliment geben.
Danke, ich war eben noch duschen. Du siehst auch noch aus, wie als wärst du gerade im Urlaub. Kann das sein?
Ja, da hast du einen schönen Triggerpunkt getroffen. Ich wollte eigentlich diese Woche Urlaub machen. Jetzt sind schon wieder Arbeitssachen reingeflogen und am Montag war Streik. Dein großes Thema, was du angekündigt hast vor 2 Wochen, wo du gesagt hast, ist das die neue Ära? Streik über Streik. Es gab den Jahrhundertstreik, der angefangen hat. Und deswegen konnte ich mal gerade nirgendwo hinfahren. Was mich dazu gebracht hat, übrigens, habe ich dir auch noch nicht erzählt, wandern zu gehen mit meiner Mama. 6 Stunden. Ich habe mir Wanderschuhe gekauft von dem Geld, was eigentlich mein Urlaubsgeld war. Und war mit meiner Mama wandern.
3.000 Euro? Ach, schön.
Nein. Nee, das jetzt nicht. Aber ja, aber es gibt, man denkt, also du musst ja einlaufen, ne? Du musst ja die Wanderschuhe einlaufen. Und manche Leute denken halt, sie sind zu cool zum Einlaufen und können einfach loslaufen 6 Stunden und kommen dann mit Blasen nach Hause.
Ja, die habe ich schon gehört, ja, die soll es geben. Und apropos nochmal zum Thema Streiken, PolizistInnen dürfen nicht streiken. Das war ja die Frage, die wir uns gestellt haben in der letzten Folge. Also das steht fest. Sorry für alle da draußen. Ja. Aber
weil sie eine so, und wir waren gar nicht so verkehrt, weil sie diese Loyalitätspflicht haben, diese Hoheitspflicht gegenüber dem Staat. Trotzdem finde ich, dass da irgendwie, da muss es noch andere Sachen geben, weil wenn du was schlecht läuft, musst du ja auch irgendwie sagen, hier läuft nicht gut. Ne? Übrigens Lehrerinnen auch, also alle, die verbeamtet sind. Das ist einfach, ja, das ist einfach so in unserem Land. Weiß ich noch nicht, ob ich das akzeptiere. Aber mal gucken. Ja, ja. Anja, sollen wir mal ein bisschen einläuten? Also ich habe ja die letzte Folge, habe ich gesagt, ich hätte gerne, weil wir irgendwie, keine Ahnung, wie auf das Thema Selbstbewusstsein gekommen sind, habe ich gesagt, ich hätte gerne jemand drin, der selbstbewusst ist. Und dann hast du mich gefragt, ja, aber was denn so am besten? Da habe ich gesagt, so jemand, der es nicht war und am besten jetzt selbstbewusst ist. Und ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber irgendwann habe ich dir einfach eine Kandidatin geschickt und habe gesagt, so hier, guck mal, ich habe ein Thema, irgendwie ist mir das in den Kopf gekommen und sag mal, wäre das eigentlich nicht was? Und dann hast du gesagt, ja. Und deswegen sitzen wir jetzt hier und haben was für ein Thema?
Ein sehr sensibles Thema, glaube ich.
Ja, glaube ich auch. Aber ein sehr schönes.
Und wichtig, ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, dass wir drüber sprechen. Heute geht es um Essstörungen. Aber vielleicht genau im Detail können wir ja später noch reingehen. Genau, und ich war sehr begeistert, Josie, von dir, weil du mir einen ganz langen Text geschrieben hast und dich schon im Vorfeld, glaube ich, so viel mit dem Thema auseinandergesetzt hast, wie bei keiner Folge von uns. Und jetzt ist es schon die 59. Also man hat gemerkt, du hast Urlaub gerade.
Ja. Ja, das ist wahrscheinlich der Grund. Wobei ich auch sage, es gibt, wenn du so sensible Themen hast, ich kann mich noch erinnern an die eine Folge, wo es um sexuellen Missbrauch ging, weißt du, wo ich auch, ich glaube, wir haben uns beide wirklich eine Woche, zwei vorbereitet und das ist ja zeitintensiv, aber du lernst halt so viel selber und du hast immer noch, ich muss jetzt genauso hier reingehen und sagen, ich habe immer noch keine Ahnung, weil das ja so oberflächlich ist. Und genau deswegen habe ich auch überlegt, jemanden einfach dazu zu nehmen, wo du einen Erfahrungswert hast. Das heißt, selbst da können wir nicht sagen, stimmt, stimmt nicht, ist falsch, ist richtig, sondern das ist halt einfach die Wahrheit von dem Menschen, den wir gleich kennenlernen, weil das einfach alles einzigartige Geschichten sind. Alle. Und deswegen habe ich irgendwie diesen Druck gehabt oder dieses Gefühl auch oder diesen Willen sozusagen, so okay, ich will mich irgendwie reinlesen, ne? Und dann habe ich Anja ungefähr eine Liste geschickt bis sonst wohin und habe gesagt, hier, ich habe dich übrigens, habe mich mal ein bisschen vorbereitet, hier, bitteschön. So eine Liste hast du noch nie von mir bekommen.
Nee, das stimmt.
Aber ist ja gut. Ja, mal gucken, ob sie hilft. Vielleicht ist es nämlich auch einfach viel zu viel und ich leite einfach mal über, weil ich glaube, jetzt fangen wir mal an zu schnacken. Und zwar kenne ich Rieke, die ihr gleich kennenlernen werdet, über eine Freundin. Und wir haben, ich erinnere mich an das allererste Treffen, und es gibt ja so Menschen, die man von Anfang an sympathisch findet oder eben nicht. Und ich fand Rieke von Anfang an sympathisch und wir haben zufälligerweise nebeneinander gesessen und wir haben innerhalb von, glaube ich, 3 Minuten angefangen, über ein Thema zu reden, was einfach sie und ihr Leben, glaube ich, auch sehr bestimmt, aber was ich super interessant finde, gerade unter dem Thema Leistungsdruck auch. Und so haben wir, weißt du, wie wenn du mit Leuten redest und einfach ab der ersten Sekunde so wupp und du bist schon drin. So, du musst nicht 10 Hürden irgendwie überwinden, bis du irgendwo landest, damit du ehrlich reden kannst. Ne? Das fand ich sehr geil, deswegen nehme ich sie jetzt einfach mal rein und sag: Herzlich willkommen, Rieke.
Hallo, herzlichen Dank. Hi, danke, dass ich dabei sein darf. Ich bin schon richtig im Podcast-Game von mir selber drin und wollte schon starten. Herzlich willkommen, aber ich bin ja heute Gast. Deswegen danke für die Einladung und dass ich dabei sein kann.
Ja, danke dir. Stimmt, du hast auch einen Podcast. Wann und hast du den alleine, beziehungsweise ich glaube nicht, und wann habt ihr den gestartet und wieso eigentlich?
Genau, ich habe auch einen Podcast mit einer Freundin zusammen, jetzt seit knapp einem Jahr, seit dem 01.01.2022. Der heißt Keep Going, Keep Growing und da geht's ums Thema Essstörungen, Essstörungsrecovery, selbstbewusster werden, Körperliebe und alles, was so mit dem Thema, würde ich sagen, zu tun hat. Manchmal auch ein bisschen random Sachen, aber größtenteils geht's irgendwie immer wieder zurück zu dem Thema, weil wir beide eine Anorexie-Vergangenheit haben. Also ich sag mal so, Essstörungen sind ja sehr, sehr breit gefasst und wir beide haben eine Anorexie hinter uns und deswegen hatten wir irgendwie das Bedürfnis, darüber aufzuklären, darüber zu sprechen, weil Instagram ja nur so eine gewisse Plattform ist, wo man nur ein bisschen was rüberbringen kann. Aber mit Podcast kann man ja dann doch deutlich mehr ins Detail gehen und mehr darüber sprechen. Und deswegen haben wir den Podcast gestartet.
Ja, und mittlerweile auch schon bei 60 Folgen. Das heißt, mehr Folgen als wir und kürzer in dem Podcast-Game. Also,
ja. Ja, ja, deswegen sagt Rieke, deswegen sagt Rieke auch herzlich willkommen, weißt du? Ja, genau. ja, aber richtig spannend und ich glaube, wenn du das vergleichen würdest, würdest du sagen, also als ihr nachgeguckt habt, habt ihr ja bestimmt auch, hat Anja auch, als wir unseren Podcast angefangen haben, wie viel gab's denn da so? Also war das so eine Bandbreite an ihr, ist ihr seid der 500.000. Podcast zu dem Thema oder anders?
Also ich fand, dass es relativ wenig zu dem Thema gab, vor allen Dingen so in die Richtung, in die wir gehen wollten, auch noch kombiniert mit Sport und persönlichen Stories. Also klar, es gibt immer ein paar Podcasts, die über das Thema sprechen, auch englischsprachig gab es ein paar, aber meiner Meinung nach viel zu wenig, weil es so ein wichtiges Thema ist und sich so viele Menschen damit strugglen und Probleme haben, unabhängig davon jetzt, ob sie eine Essstörung diagnostiziert haben oder nicht.
Ja, also ich habe vorhin oder im Vorfeld auch zu Anja gesagt, ich will das nicht so ernst aufziehen, aber es ist ja ernst natürlich, ne? Aber es soll trotzdem ja irgendwie lebendig sein. Und warum, ich glaube, warum es so spannend ist, ist, weil es einfach noch ein Feld ist, was ja auch unter, ist ein Tabufeld. So, es, wie jede psychische Erkrankung eigentlich auch, ist es ein Tabufeld. Man redet nicht drüber. Es gibt es. Statistisch gesehen ist die Dunkelziffer einfach wahnsinnig, wahnsinnig hoch. Bei Männern noch höher als bei Frauen. Aber es gibt so tausende Gerüchte darüber, und die stimmen eigentlich alle nicht. Oder es eigentlich kannst du wegmachen. Also, und jeder Fall ist anders. Und ich habe mich so im Vorfeld gefragt, wo können wir denn bei dir anfangen? Also weißt du, wo fängst du an, wenn du sagst, ah, ich glaube, da ging's los? Oder wo fängt diese Geschichte für dich an? Deswegen, also ich konnte es nicht festmachen, deswegen habe ich gedacht, ich frag dich einfach. Muss einfach selber erklären.
Es ist super schwierig, finde ich, zu sagen, wo es richtig losgeht, weil was du auch gerade schon gesagt hast, so eine Essstörung ist ja nicht nur eine Essstörung, sondern da sind ja noch ganz, ganz viele Faktoren. Und die Frage, die man sich immer stellt, ist die Essstörung der Auslösepunkt oder gab es davor Punkte, dass man unglücklich war, depressiv, wie auch immer, und die Essstörung einfach nur die Art ist, wie es sich gezeigt hat, dass man halt quasi ein Problem mit sich selber hat. Deswegen ist es super schwer zu sagen, wann so der Punkt war. Aber ich war ein Jahr lang in Amerika, wie viele in der 10. Klasse, und habe da bisschen Gewicht zugenommen, weil das Essen in Amerika dann doch ein bisschen anders ist, und bin knapp 10 Kilo schwerer zurückgekommen. Und habe dann angefangen abzunehmen, auch relativ schnell. Und habe halt nicht mehr aufhören können. Also das war so der Beginn, dass sich meine Essstörung manifestiert hat, würde ich sagen. Aber der Punkt war, dass ich zurückkam aus Amerika und ich war unglücklich. Es ging mir gar nicht gut, es ging mir vor Amerika schon nicht gut und ich habe 10 Kilo zugenommen. Das heißt, das musste ja der Grund gewesen sein, warum es mir nicht gut ging. Und dann war so die logische Schlussfolgerung von mir, aber auch von meinem Umfeld, also ohne jetzt irgendwie Schuld an meine Elternfamilie, wie auch immer zuzuweisen, war so die Schlussfolgerung, naja, du hast ja auch zugenommen, es kann dir auch nicht gut gehen, weil du bist ja schwerer geworden. Und so bin ich so ein bisschen in diesen Teufelskreis, sag ich mal, reingekommen und habe dann einfach glücklich sein und Zufriedenheit mit Abnehmen gekoppelt und habe sehr, sehr viel Selbstwert daraus gezogen, dass ich einfach immer am allerwenigsten esse, dass ich immer dünner werde und bin so in dieses, ja, diesen Loch, diesen Zyklus der Essstörung irgendwie reingerutscht und kam tatsächlich ganz lange gar nicht raus.
So eine Spirale, ne? Mhm.
Ja, total. Also es bestätigt sich auch immer selber. Das ist ja das Problem. Man kriegt ja am Anfang auch Bestätigung. Also wenn man abnimmt, dann gibt's ja ganz, ganz viel Lob und alle sagen, wow, du siehst toll aus. Und daraus zieht man dann ja wieder Selbstwert und Bestätigung und will es dann ins Extremere ziehen. Und irgendwann kann man ja auch Kommentare wie, boah, du bist aber dünn geworden oder bist du dir sicher, dass du das nicht mehr essen willst oder isst doch mal was, auch wenn die eigentlich negativ gemeint sind, man interpretiert die dann als was Positives und das bestärkt dann wiederum die Essstörung.
Hast du währenddessen Sport gemacht, also nachdem du also in den USA warst und dann zurückgekommen bist nach Deutschland?
Teilweise, also am Anfang habe ich noch Fußball gespielt, dann habe ich, eigentlich bin ich nur noch laufen gegangen, wie auch immer man das nennt. Und dann war irgendwann der Punkt, dass ich so leicht war, dass mein Vater, der auch mein Hausarzt ist, gesagt hat, so, ey, du kannst keinen Sport mehr machen, das geht nicht, wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, dass du wieder zunimmst. Und das ist mir tatsächlich erstaunlicherweise relativ leicht gefallen, weil es für mich immer leichter war, Nein zu sagen, als Ja zu sagen. Das heißt, was abzulehnen und zu sagen, nee, ich mach das jetzt nicht, hat erstaunlicherweise gut geklappt, aber ich habe es dann halt kompensiert mit noch weniger Essen.
Also das heißt, du konntest Nein, also übrigens, ich glaube, es gibt ganz viele, die sind genau das Gegenteil. Also ich glaube, du bist genau. Da eher die, ja. Das ist, glaube ich, weniger vertreten, dass du eher Nein sagst, ja. Außer du bist jetzt irgendwie ein 16-jähriger pubertierender Kerl. Ich glaube, die meisten sagen einfach zu allem Ja, ne? Ja, aber die Mädels in der Pubertät, die sagen doch nicht Nein. Also ich glaube, aber was ich so spannend finde, ist, also man knüpft oder generell in dem ganzen Feld knüpfst du ganz viel an Zahlen. Also die Waage ist ja ein Dreh- und Angelpunkt, das ist ja unglaublich. Und der BMI. Und ich glaube jetzt für alle, die das noch nicht gehört haben, der BMI ist ja eigentlich so das Maß, der Index für, du kriegst auch, ist auch in der Diagnose auch festgeschrieben, und es gibt so einen Durchschnittswert, der gesund ist. Dann gibt's was, wo du Übergewicht hast. Und dann gibt's was, wo du Untergewicht hast. Zum Beispiel ist 14 ein Wert, der als lebensbedrohlich angegeben wird. 17 ist, glaube ich, ein Wert, der so, also korrigier mich, wenn du es besser weißt. Jetzt, das ist so das, was in meinem Kopf ist. Aber 17 ist so, bist du in diesem unteren Bereich. Und da fängt auch dann hast du eine Anorexie. Und was dieses Klischee, dass aber jemand, der, sagen wir mal, 100 Kilo wiegt, der kann auch eine Anorexie haben. Das muss nicht dieses Klischee sein, du bist ganz dünn, so wie jetzt zum Beispiel in deinem Fall, ne, wo du gesagt hast, dein Papa hat gemerkt, so, oh krass, ich sehe das. Ich sehe eine Essstörung. Und in den meisten Fällen ist es aber eben nicht, muss nicht sichtbar sein. Also deswegen sage ich auch, jeder Weg ist ja, jeder Fall ist ja anders. Ne? Aber weißt du deinen BMI-Wert noch? Oder ist das was, womit du auch jetzt noch rechnest, was so für dich auch dazugehört zum Alltag?
Also ich rechne damit nicht mehr. Ich weiß, dass ich mal eine Zeit lang sogar übergewichtig war laut BMI, aber ja nur, weil Muskulatur dann ja doch ein bisschen dichter ist. Aber mein BMI zu meinen schlimmsten Zeiten war auf jeden Fall deutlich unter 14. Deswegen.
Ja. Das heißt, das war ja auch lebensbedrohlich, ne? Also das ist ja.
Auf jeden Fall. Das war ja auch so einer der Gründe, warum ich dann in die Klinik gegangen bin oder gehen durfte, wie auch immer, weil es zu Hause halt nicht mehr ging und die Gefahr, die meine Eltern halt da gesehen haben, beide als Ärzte, einfach zu groß war.
Das ist ja auch so krass, das ist so krass, weil deine Eltern sind ja beide, also Arzt und Ärztin, weiß man gar nicht, ob das gut oder schlecht ist jetzt, oder, ne? Also, und wie du auch gesagt hast, das ist ja in vielen Fällen geht vorher noch eine andere psychische Erkrankung. Oder du bist durch was anderes, kommst du dann dahin und dann ist eben die Anorexie nicht die Ursache sozusagen, sondern du musst noch weiter zurückgehen. wo war denn der Punkt, wo du gesagt hast, weil du hast schon angesprochen, du bist dann in die Klinik. Wo war der Punkt, also hat das, wie alt warst du, als du in die Klinik bist? Und war das schon der Anfang von Hilfe oder hast du vorher ein, weil eben deine Eltern oder dein Papa das ja auch bemerkt hat, hast du einen Psychotherapeuten gesehen? Hast du, wo war so der Anfang?
Ja, also ich glaube, der Anfang war kurz nach dem Abitur. Also da war ich gerade 18, da bin ich ausgezogen, um anzufangen, Medizin zu studieren. Und da war so ein bisschen der Kompromiss, den ich mit meinen Eltern eingegangen bin, dass ich mir dann auch Hilfe suche, weil ich ja auf einmal allein gewohnt habe. Und da habe ich angefangen, zu einer Therapeutin zu gehen. Das war dann knapp so von September bis, ich würde sagen, April, März ungefähr oder Februar 2016, September bis Februar 2017, also ist schon ein bisschen her. Das hat aber bedingt was gebracht, also eigentlich hat es gar nichts gebracht. Ich war überhaupt nicht ehrlich zu der Therapeutin, als ich ambulant war. Ich habe es nicht geschafft, mich an Vorgaben zu halten. Ich habe mich auch gar nicht ihr gegenüber geöffnet. Und eigentlich wurde es tatsächlich immer nur schlimmer, weil sie auch teilweise Sachen gesagt hat, ja, ist ja gut, Frau Gronholz, dass Sie das und das nicht machen, was dann natürlich dazu geführt hat, dass es sehr andersrum wurde. Und ich würde sagen, so der Schlüsselpunkt bei mir war tatsächlich, dass ich Krankenpflegepraktikum machen sollte, eigentlich im, ich weiß nicht mehr ganz genau, Februar oder März, nach meiner Klausurenphase und ich aufgewacht bin und ich wusste, dass ich das körperlich einfach nicht schaffe, kranke Menschen zu pflegen. Und ich war halt, mein ganzes Leben lang wollte ich Ärztin werden. Ich wollte immer Menschen helfen, ich wollte mich immer um Menschen kümmern. Und ich bin aufgewacht und mir war bewusst, ich kann das nicht mehr, das geht nicht, ich krieg's nicht hin. Und in dem Moment wusste ich so, ich brauche wirklich Hilfe, weil ich bin eigentlich die Person, um die sich Leute gerade kümmern müssen, weil ich das selber nicht mehr kann. Und dann war eigentlich die Entscheidung gefallen, dass ich nach einer Klinik gucke und dann auch den Weg tatsächlich gegangen bin mit viel hin und her und viel Zweifeln und viele Gespräche mit meinem Freund und meinen Eltern, aber habe mich dann letztendlich doch entschieden, mich auf so eine Warteliste schreiben zu lassen, weil das auch nicht so ist. Hey, wie, keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie ein gebrochenes Bein hat, so man wird am nächsten Tag eingewiesen und man ist dann in der Klinik, sondern das sind mehrere Monate Wartezeit, die man dann auch noch überbrücken
muss. Was ja auch krass ist, also sorry, dass ich da einhake, aber wenn du ja wirklich, also wenn das lebensbedrohlich ist und du auf einer Warteliste stehst, also das ist ja auch irgendwie bekloppt.
Ja. Also es gibt halt einfach nicht genug Plätze. Und es war jetzt noch nicht so, sage ich mal, dass ich zwangsernährt werden musste. Also das muss man halt auch dazu sagen. Mein BMI war noch so niedrig, dass mich eine Klinik aufgenommen hat, also eine psychosomatische Klinik. Ich musste nicht in eine Psychiatrie oder stationär, sage ich mal, zwangsernährt werden.
Okay, warte. Wie kann ich das ordnen? Das heißt, es gibt die ambulante. Ja, du lachst, aber das ist ja, also da muss
ich mal kurz durchblicken.
Das heißt, also es gibt die ambulante, das sind Psychiater und Psychiaterin, ja. Und da gehst du hin und hast einen Termin von einer Stunde und dann gehst du wieder nach Hause und lebst dein Leben. So. Und das machst du dann so oft, wie du eben von, und da gehst du ja auch hin für ein Erstgespräch, richtig? Ja.
Ja.
Und dann sagt die, okay, hier pass mal auf, weil die stellen ja wahrscheinlich auch die Diagnose, du siehst mich jetzt so und so oft, oder nicht?
Das läuft meistens über den, also entweder Hausarzt, der das dann stellt, weil du musst halt überwiesen werden, oder ein Psychiater, oder ein Hausarzt überweist dich an einen Psychiater und der Psychiater überweist dich an einen Psychotherapeuten.
Ah ja, okay. Und dann gibt's ja noch sowas wie eine Tagesklinik und dann gibt's noch eine Klinik, wo du drin bist, wo du aber wirklich, da positiv gesehen kommst du auch erstmal nicht raus. So, da bist du dann auch drin. Und das hast du gemacht, richtig?
Genau, das dritte quasi.
Okay. Und wie lange ist man dann auf so einer Warteliste? Also es geht ja wahrscheinlich, kann man vielleicht nicht verallgemeinern, manchmal geht es schneller, aber so im Schnitt?
Also bei mir waren es, glaube ich, knapp 2 Monate ungefähr. Aber ich weiß auch, dass es bei anderen deutlich länger war. Ich hatte halt das Glück, dass ich Privatpatientin war. Und dadurch ging es halt bei mir tatsächlich noch mal schneller, als jetzt, wenn man halt keine P-Patientin ist, muss man auch dazu sagen. Also ich glaube, das kann von 2 Wochen bis zu 6-7 Monaten kann das alles sein, je nachdem, in welche Klinik man halt auch gehen will.
Aber dann ist ja der, in dem Moment, wo du dann gesagt hast, okay, also wo man eben nicht in diesem Zirkel drin ist, wo man gar nicht mehr klar von sich selber von außen drauf gucken kann, ne? Da hattest du ja so einen kurzen Moment von so einem wachen Moment, wo du gesagt hast, ah, okay, ich brauche jetzt Hilfe. Wie schwierig ist es in dem Moment, also da hat ja eigentlich dein Traum, dass da diesen Traum, den du hast vom Arbeiten, das und das will ich werden, das will ich mal machen, dieses Ziel habe ich, ne? Das war ja dann größer als dieser Strudel und dieses, wo du drin bist. Also eigentlich ja ein schöner Gedanke zu sagen, okay, meine Ziel und meine Motivation hat mich da irgendwie, für das, was ich mal werden will, hat mich da irgendwie rausgekriegt. Aber du hast auch gesagt, du hattest einen Partner. Also glaubst du, das hat eine Rolle gespielt, eben, dass du Partner, Familie hattest, die auch irgendwie involviert waren? Und nicht alles geheim war, ne? Bei ganz vielen läuft ja auch alles geheim ab. Keiner merkt was, keiner weiß was. Was für eine Rolle haben die gespielt?
Eine riesige Rolle. Also ich glaube, gerade mein Partner hat auf jeden Fall sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass ich ja motiviert war, irgendwas zu ändern, weil man stellt sich ja eigentlich auch immer eine Zukunft mit der anderen Person vor und will ja auch gemeinsam alt werden und vielleicht auch mal potenziell Kinder bekommen, wie auch immer. Und das war, also ich habe es am Anfang, würde ich sagen, mehr für meinen Freund und für meine Familie gemacht als für mich, weil ich es nicht ertragen habe, zu sehen, wie unglücklich die sind, wie viel Sorgen die sich machen. Also ich glaube, das Schlimmste für jedes Kind ist, wenn seine Eltern wegen einem selber weinen. Mhm. Und ich erinnere mich an sehr, sehr viele Abendessen, wo ich da saß, ich selber geweint habe, weil ich nicht essen wollte und meine Mutter weinend mir gegenüber saß und mir 10-mal gesagt hat, du stirbst, iss was, du musst was essen. Und ich glaube, das ist so die schlimmste Vorstellung, die man einfach haben kann, was dann irgendwie auch eine Motivation für mich war, dass ich nicht mehr will, dass meine Eltern halt leiden, was eigentlich nicht ein richtiger Punkt ist, um gesund zu werden, aber es war halt die größte Motivation an der Stelle, die ich hatte.
Ja, ist so ein bisschen zum Glück geschummelt, ne? So, da hast du dann, ist auch nicht gesund, und musst du dann in den nächsten, ja, weiß ich nicht, Jahren, Monaten, Jahren, musst du irgendwie auf den, irgendwann musst du ja Klick machen, dass du das für dich machst, ne? Kam das dann in der Therapie?
Ja.
Oder wo kam das?
Ja. Ja, voll. Also es kam in der Therapie und es kam mit dem Zunehmen tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob ihr diesen Spruch kennt, irgendwie man ist dünnhäutig so, also wenn man halt super leicht angreifbar irgendwie ist. Und das ist halt total der Fall, wenn man einfach so dünn ist. Man hat halt überhaupt keine kognitiven Kapazitäten mehr, um irgendwie mit sich selber sich auseinanderzusetzen oder sich Gedanken zu machen. Man ist halt super leicht angreifbar, man weint super leicht, man ist super leicht reizbar. Und je schwerer ich wurde, desto mehr konnte ich mich mit mir beschäftigen und desto mehr habe ich auch gemerkt, dass ich tatsächlich selber leben will für mich und nicht für meine Freunde oder meine Familie.
Ich finde es voll spannend, was du sagst mit diesem, du kannst gar nicht mitkommen, also rein vom Gehirn auch, ne, von der Konzentrationsfähigkeit, weil eben, wenn alles weniger, also alle Organe müssen sich darauf einstellen, dass sie weniger bekommen, an allem, an Essen, an Trinken, an whatever, ne? Und so ja auch das Gehirn. Und das heißt, es wird nicht mehr versorgt mit allen Nährstoffen, mit allem drum und dran. Das heißt, wenn du dann in so eine, gerade auch eine ambulante Therapie gehst, stelle ich mir das ultra schwierig vor, weil du dann in den 2 Stunden so aufmerksam sein sollst, so konzentriert, so nachdenken können musst, aber du kannst es ja gar nicht. Deswegen, also als ich so angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen oder zu lesen, habe ich echt gedacht, boah, keine Ahnung. Also jeder, also es gibt ein paar, die sagen, ja, das war für mich der Anfang, weil ich hätte niemals mich in eine Klinik direkt getraut, ne? Also für manche ist vielleicht auch das der richtige Weg, aber es hat auch Nachteile, sagen wir mal so. Also es hat dann auch Vorteile, direkt zu sagen, ich mache hier einen Cut, ich muss mich einfach in eine Klinik einweisen lassen oder selber, ne? Das ist ja auch so ein Thema, bist du 18, bist du nicht 18? Also das fand ich auch super spannend. Und auch so ein, ich finde, wenn ich irgendwo Berührungen damit hatte, mit Leuten, die was erzählen oder sowas, dann ist für mich ein riesen Faktor, da kannst du ja mal sagen, was du denkst, wie diese Hürde, da überhaupt hinzukommen. Also die ist, bei dir, wenn du so erzählst, hat man das Gefühl, oh, du hast irgendwie, da war dieser Traum, dass du das willst, und aber auch noch, du hast Unterstützung gehabt, aber irgendwie dann aus den falschen Gründen, aber trotzdem gut anzufangen. Also irgendwie ja auch ein bisschen Wille und Glück irgendwie gepaart, ne? Und manche scheitern einfach und kommen nicht über diese Hürde, dahin zu kommen. So, hat das bei dir irgendeine Rolle gespielt, wo du gesagt hast, so, keine Ahnung, ich will jetzt zum Beispiel, du wolltest nicht Lehrerin werden. Wenn du Lehrerin werden willst, dann steht das irgendwo vielleicht drin, mal in einem Zeugnis, oder kann das irgendwo drin stehen, dass jemand mal sagt, ah, die hat eine Vergangenheit hier mit da. Eigentlich ja total bescheuert, wenn du Polizistin werden willst und das steht dann steht da irgendwo drin, in deiner Akte. Und dann kommst du aber dahin, und wie viele von den Polizisten brauchen eigentlich einen Psychologen bei dem, was sie ja da erfahren? Also weißt du, dann fängt ja dieser Kreislauf, der geht ja weiter und weiter und weiter.
Was keine Ahnung. Frage?
Weiß ich nicht. Nee, also das war einfach nur so
also die, jeden Fall
wichtige diese Punkte. Diese Hürde einfach dahin zu gehen, ne? Diese Hürde, was würdest du jemandem sagen, der halt einfach sagt so, oh Scheiße, Mann, ich merke schon, ich brauche Hilfe, aber ich habe einfach Angst, in eine Klinik zu gehen.
Ich kann die Gedanken auf jeden Fall nachvollziehen, weil es einfach so das Gruseligste ist, was du machen kannst. Du gehst für eine gewisse Zeit von allem, was du kennst, weg und begibst dich sozusagen ins Unbekannte. Was ich immer denke oder was mir jetzt auch im Nachhinein hilft, wenn ich irgendwie gruselige Sachen mache, so, aber was, also man kann ja nicht erwarten, dass es besser wird, wenn man immer das Gleiche macht. Und warum probieren wir nicht mal einen neuen Weg aus? Und was ist das Schlimmste, das passieren kann? Es kann ja nicht schlimmer werden, als es gerade ist. Und ich glaube, was mir hilft und auch Freundinnen, mit denen, die ich in der Klinik kennengelernt habe, war, sich einfach Gründe aufzuschreiben, warum man leben will. Und selbst wenn es nur ist, keine Ahnung, ich mag die Sonne und meine Familie ist toll und ich male gerne, dann sind das halt auch schon Gründe, weil mit jedem Tag, den man nicht in eine Klinik geht, werden halt diese Gründe immer undurchsichtiger und immer weniger da. Und irgendwann ist halt nur noch die Essstörung da. Das ist so ein Bild von so einer Art, keine Ahnung, Dämon, der auf einem drauf sitzt. Und mit jedem Tag, den man nicht in Therapie ist und sich keine Hilfe begibt, nimmt dieser Dämon immer mehr Platz von einem selber ein, bis einfach nichts mehr da ist. Deswegen hilft es vielleicht, sich einfach zu überlegen, hey, wer bin ich? Was will ich erreichen? Was will ich vielleicht machen? Was liebe ich am Leben? Was sind die guten Dinge? Und sich daran erinnern und dann einfach merken, wie viel wegfällt, wenn man an dieser Essstörung festhält.
Also so seine eigenen Werte rausfinden. Ja, Anja?
Ja, ich würde mal interessieren, wie so ein Klinikaufenthalt aussieht, so ein Tagesablauf, also so ein, ja, genau.
Also ich denke, das ist wahrscheinlich in jeder Klinik anders. Ich muss sagen, ich hatte unfassbar viel Glück in meiner Klinik, das hat sehr, sehr gut zu mir gepasst, weil ich ein Mensch bin, der sehr, sehr perfektionistisch ist und das ist auch so ein bisschen das Klischee von einer anorektischen Person. Das ist wahrscheinlich das, was man immer liest, wenn man es googelt. Das sind meistens junge Mädels, die sehr gut in der Schule sind, einen sehr hohen Grad an Perfektionismus haben, gerne Regeln befolgen. Und genau das hat sich dieses Konzept eigentlich auch zunutze gemacht. Und zwar gab es ganz, ganz strenge Vorgaben, was wir essen durften, mussten, wie wenig wir uns bewegen durften. Und das hat so ein bisschen, ne, du hattest Regeln und dann die musst du dich halten und dann wurdest du belohnt mit mehr Ausgang zum Beispiel, also dass du dich mehr bewegen
durftest. Das ist schlau.
Und für mich hat es perfekt funktioniert, weil ich brauchte halt Regeln und ich brauchte Leute, die mir sagen, was ich machen kann und da muss ich nur noch ausführen. Aber prinzipiell war bei mir der Aufenthalt aufgeteilt in eigentlich zwei Phasen. Eine Phase des, sage ich mal, Zunehmens, bis ich überhaupt therapiefähig war und dann die Phase der Therapie. Und in der ersten Phase habe ich eigentlich nur gegessen. Also wir hatten 5 Mahlzeiten pro Tag, die auch immer begleitet wurden von einem Therapeuten und einer Krankenschwester. Die saßen immer mit uns am Tisch, haben beobachtet, wie man isst. Also zum Beispiel gibt es auch sehr, sehr viele anorektische Personen, die ganz komische Essverhaltensweisen an den Tag legen. Sehr langsam essen, sehr klein sich das Essen zerteilen, ganz viel mit dem Essen herumspielen. Und das wurde halt probiert, uns auch beizubringen, dass man diese Verhaltensweisen einfach wieder ablegt, normal isst. Und deswegen war halt immer jemand dabei, der beobachtet hat, wie man isst. Man durfte maximal 2 Gläser Wasser zum Beispiel trinken. Also all solche Sachen, die für die meisten wahrscheinlich normal sind, die mussten wir alle erst wieder lernen. Und das war halt in einer Gruppe. Also man hatte so eine Essgruppe, hieß das bei uns. Das heißt, man war auch nicht alleine, ständig konfrontiert mit anderen Essgestörten sozusagen, was nicht immer ganz einfach war. Und dann hatten wir je nachdem Therapie danach, im Anschluss Gruppentherapie. Zum Beispiel hatten wir auch so Schauspieltherapie, das war mega cool.
Cool.
Ja, das war wirklich, es war eine sehr, sehr coole Klinik, wo man viel machen konnte. Und ansonsten war auch echt viel Zeit für sich selber, also zum Lesen, Malen, Telefonieren und alles in die Richtung. Und je schwerer man wurde, desto mehr Freiheiten hat man halt genossen. Also am Anfang zum Beispiel musste man nach jeder Mahlzeit eine halbe Stunde vor der Klinikrezeption sitzen, damit die halt prüfen konnten, dass man das Essen auch drin behält. Und je schwerer man wurde und je weiter man kam, desto mehr durfte man zum Beispiel auch eigenständig Sachen machen. Also zum Beispiel rausgehen, spazieren gehen oder vielleicht auch mal ein Wochenende nach Hause fahren. Ja, alles ist aber sehr genau strukturiert in so einer Klinik. Also zumindest war das bei mir so. Also ich hatte so eine Art Stundenplan und zu jeder Tageszeit stand eigentlich fest, was ich machen durfte, was anstand. Und wir wurden 3-mal die Woche gewogen, ist vielleicht auch noch ein wichtiger Gedanke. Und je nachdem, wie das Gewicht sich entwickelt hat, wurden dann unsere Kalorienangaben nach oben angepasst, weil das Ziel war, ein Kilo pro Woche eigentlich zuzunehmen, was kaum jemand geschafft hat.
Okay, krass. Ja, das ist so das voll schwer vorstellbar, ja. Oder? So.
Okay, und wenn man dann so, sorry Josie, so nee. Tagtäglich auch, und du hast das ja schon so ein bisschen angesprochen, auch mit vielen anderen, du hast ja Essgestörte genannt, auch so seinen Tagesablauf verbringt. Ich glaube, auf der einen Seite bilden sich ja wahrscheinlich auch enge Freundschaften, aber auf der anderen Seite, weiß ich nicht, kriegt man wahrscheinlich auch Menschen mit, die jetzt vielleicht nicht diesen Erfolg haben, vielleicht zumindest auf kurzfristiger Sicht, oder ich meine, oder sieht man dann auch Leute kommen und gehen, oder ja.
Ja. Man sieht auf jeden Fall Leute kommen und gehen und man wird, also ich glaube, es kann auch sehr schwer sein, weil es teilweise sehr triggernd ist, gerade wenn man, sag ich mal, so die erste Hürde überwunden hat und so angekommen ist in der Klinik, aber jetzt noch nicht in sich selber so selbstbewusst ist, dass man wirklich sicher ist, hey, ich will das und man gehört auch wirklich dahin, weil das ist ja auch so eine Frage, die wahrscheinlich die meisten, die nicht mit einer psychischen Krankheit zu kämpfen haben, gar nicht nachzuvollziehen sind, dass man meistens denkt, man ist gar nicht krank genug und man hat gar nicht es verdient, in dieser Klinik zu sein und es gibt ja voll viele Leute, denen geht's viel schlechter und man stellt sich eigentlich nur an. Und wenn dann neue PatientInnen kommen, die viel, viel leichter sind als man selber oder viel, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, essgestörter sind, dann kann das halt auch dazu führen, dass man darin bestärkt ist, und sich denkt, ja, ich habe auch eigentlich gar kein Recht, hier zu sein. Ich stelle mich nur total an, was es halt auch echt schwer macht, dann teilweise ehrlich mit sich selber zu bleiben irgendwie.
Das habe ich auch gelesen. Und eigentlich der Rat von einer von einem Psychiater, glaube ich, der gesagt hat, naja, aber das kann ja immer noch jemand prüfen, der halt ein Profi, der kann das prüfen. Also selbst wenn du sagst, ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie nicht krank genug oder das steht mir nicht zu oder bin ich irgendwie, ja, das ist ja, ach, so wie du gesagt hast, ne, ich stelle mich ja jetzt irgendwie an hier so, das muss man ja schon irgendwie alleine hinkriegen oder wie auch immer. Das kann, der richtige Weg ist dann aber einfach zu einem Profi zu gehen, zu sagen so, hey, du stellst die Diagnose und dann kriege ich halt die Wahrheit so ins Gesicht. Und wenn der sagt, ey, ganz ehrlich, du bist gerade einfach irgendwie einfach in Anführungszeichen in einer leichten Depression oder das kommt woanders her, ja, dann ist es eine andere Diagnose, aber dann gehst du ja mit irgendwas nach Hause und dass man das irgendwie den Profis überlässt, auf jeden Fall. Und wozu ich auch noch was sagen wollte, ist, du hast gesagt, dieses, man denkt erstmal an wirklich 16-jährige Mädels, die sehr dünn sind, die vielleicht sich auch durch Social Media irgendwelche Vorbilder nehmen, die einfach nicht realistisch sind, ne? Und ich habe auch nachgelesen, dass es zwei Spitzen gibt, also in dieser, und es sind alle betroffen, ja, aber es gibt zwei Spitzen, die eine ist von diesen 15- bis 19-Jährigen und die andere ist, die andere hohe Spitze ist, der Erkrankung ist dann in der Menopause, also nach 45. Das heißt, es ist noch nicht mal nur diese, es sind nicht diese drei Mädels, die du da greifst, die 16 sind, sondern eben ganz viele, und bei den Männern ist die Dunkelziffer halt so hoch, weil es eben nicht diagnostiziert wird. Ja. Das heißt, es sind eben voll viele Gerüchte, mit denen du dich erstmal so rumschlagen musst und die auch nicht zutreffen. Und die, also ich habe mich gefragt, okay, zum Beispiel neumodisch, ne? Also das ist sowas, was, ja, das ist jetzt seit Social Media gibt und so, vorher gab's das noch nicht. Und dann liest du nach und denkst so, ja, nee, gab's schon im 19. Jahrhundert, wurde irgendwie anders benannt, aber ja, ist immer noch. Und was mich geschockt hat, war ein Mann auf 10 Frauen. Also ein Mann, der erkrankt, und gleichzeitig 10 Frauen. Und deswegen ist diese Dunkelziffer dazwischen, die ist super hoch. Also einfach auch diese, einfach nur Bestätigung für so ein Tabuthema. Und irgendwie so dieses Thema Social Media hat mich auch nicht losgelassen. Was wäre so deine Erfahrung? Weil du nutzt es ja jetzt schlauerweise, um für deinen weiteren Weg. Hat das dich damals auch beeinflusst? Also war das auch ein Thema?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, als ich krank war, war Instagram noch nicht ganz so krass und es gab zum Glück noch keinen TikTok.
Ja, das stimmt.
Meine ich. Ja, das stimmt. Ich war auf jeden Fall nicht aktiv. Meine kleine Schwester ist ja ein bisschen jünger als ich. Die schickt mir teilweise TikTok, so ich wirklich erschrecke. Mhm. Was es aber ganz extrem gab damals, war so Pro-Ana-Seiten, also Pro-Anorexie-Seiten. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt, aber das gab es damals, wenn man das gegoogelt hat. Ich hoffe, es gibt sowas nicht mehr, wo anorektische Leute damit halt einfach
hausieren. Wie du es am besten machst, sozusagen, halt so, ne? Also andersrum.
Wie man es am besten macht. Oh genau. Gott, ja. Wie man die beste Essgestörte ist, sage ich mal, und wie man halt, wie dünn man sein kann. Und das, wenn man einmal, das Problem ist ja, wenn man einmal in so einen Strudel gerät und irgendwie danach sucht, dann gibt es ja auch Algorithmen, die einem dann Sachen vorschlagen. Und dann führt es ja dazu, dass man halt immer mehr da reinkommt und dann halt wieder diesen Gedanken hat, na, ich bin ja eigentlich gar nicht so dünn und eigentlich ist es ja auch gar nicht so schlimm. Und ich glaube, was bei mir vielleicht auch nicht ganz klassisch war, wie auch immer, war, ich wusste halt, dass ich krank bin, schon relativ lange. Also ich wusste schon relativ lange, dass ich ein Problem habe, dass irgendwas mit mir nicht stimmt und ich so nicht, also dass es so nicht passt und irgendwas da einfach im Argen ist. Aber meine Schlussfolgerung war dann vielleicht eher so ein bisschen, naja, aber so richtig krank bin ich ja noch nicht. Aber es gibt ja, also es gibt ja welche, die sind richtig krank und die haben sie auch richtig verdient. Also orientiere ich mich ein bisschen an denen und habe dann halt so ein bisschen mich daran orientiert, was denn andere Erkrankte halt machen. Und bin halt so dann auch in, sage ich mal, noch krankhaftere Verhaltensweisen reingekommen, auf die ich davor gar nicht gekommen bin. Und das ist super gefährlich, weil man in so eine Spirale reinkommt. Und auf der anderen Seite ist Instagram halt immer super oder auch TikTok oder Facebook oder was auch immer. Alle sind super schön, alle sind super dünn. Und ich glaube, so zu der Zeit, als es bei mir war, gab es auch noch dieses klassische Germany's Next Topmodel Beauty-Ding. Und ich war halt nie die Dünne. Ich hatte immer Kurven, als ich jünger war.
Ciao,
ich war
Booty.
So der Strich. Digga,
oh, Booty. Jawollo.
Richtig. Aber ist gar nicht so einfach, wenn man halt 16, 17 ist und alle halt super dünn sein wollen. Und ich sag mal, egal wie sehr ich es probiert habe, ich bin halt die Kurven nie losgeworden, weil mein Körper einfach nicht so, ich war halt kein Strich. Ich konnte dünn sein und hatte trotzdem irgendwie noch mehr Kurven als jetzt andere Leute. Aber man hat ja dieses Ideal, nach dem man strebt, das einfach nicht erreichbar ist. Und dann führt es ja zu immer extremeren Verhaltensweisen, wenn man probiert, es zu erreichen.
Ja, finde ich extrem wichtig, dass du das sagst, weil ich glaube, das geht ja nicht nur Frauen so, sondern ich glaube auch viele Männer, das ist jetzt mal ein doofes Beispiel, aber die versuchen schon seit Jahrzehnten oder jahrelang einen Sixpack aufzubauen, aber bekommen das einfach genetisch nicht umgesetzt oder verlieren eben nicht da, wo sie ihr Gewicht verlieren möchten. Also ich glaube, ja, wie gesagt, das ist ja wichtig. Was mich jetzt noch so ein bisschen interessiert, so jetzt auch auf den Bezug aus dem Leistungssport. Und da spreche ich jetzt nur mal aus meinen eigenen Erfahrungen. Ich weiß, dass wir das in Schweden zum Beispiel auch hatten. Da habe ich das so in zwei Fällen miterlebt. Erstens, dass halt dann die Athletiktrainerin immer gesagt hat, einen Abend vorher, hey, nächsten Morgen, wir wiegen uns. Und wir wussten schon bei einer Spielerin, okay, das nimmst du natürlich auch wahr. Ist ja klar, du siehst dich jeden Tag und teilweise auch nackt unter der Dusche. Und die hatte dann zum Beispiel daher vorher total viel getrunken, um natürlich auf der Waage zu tricksen. Das war ein Fall, ich weiß aber nicht mehr ganz genau, wie das ausgegangen ist. Und ein anderer Fall war auch eine Mitspielerin, wo dann auch ihr damaliger Partner, mit ins Gespräch geführt wurde und gesagt, hey, wir müssen was arbeiten. Aber sie war total auf stur und auch ihr Freund damals, also da war irgendwie so kein Rankommen, das ist so ein bisschen auch, wie du gesagt hast. Und also ich glaube auch halt so im Leistungssport, dass das super gefährlich ist und dass du aus der einen Sicht natürlich willst du vielleicht doch als Verantwortlicher des Staff-Teams oder ja, da auch natürlich eine gewisse Kontrolle haben, also zu gewissen Teilen. Und das ist auch für die Spielerin, glaube ich, super schwer, vor allen Dingen in einem jungen Alter auch zu wissen, was kann ich essen, was tut mir gut und dass es nicht falsche Konsequenzen hat und so. Und ich weiß nicht, also vielleicht kannst du auch ein bisschen erzählen, Josie, oder was. Ich weiß gar nicht richtig, wo ich hin will. Jetzt mache ich die Josie, aber was sind denn so deine Erfahrungen?
Guck mal, so weit habe ich dich schon. Genau. So weit habe ich dich schon.
Ich meine, du hast ja auch Fußball gespielt oder jetzt machst du mal den Überschlag auch zu schlagen. Also du machst ja auch gerade wieder Sport, also Kraftsport, richtig?
Und also, wandern.
Also du nicht, Josie, ich meine dich nicht.
Ach so, ja, okay. also ich glaube, meine Erfahrungen sind relativ kurz zu beschreiben. Ich habe in jeder Mannschaft, in der ich war, ich habe im Vorfeld wirklich überlegt, so was können wir aus unseren eigenen Erzählungen mit reinbringen. In jeder Mannschaft, in der ich war, gab es mindestens einen Fall von einem, ich meine, ich war ja nur mal in Frauenmannschaften, also von einer Frau, von einem Mädel, die eine Essstörung hatte. Und ich sag mindestens eine und ich glaube, höchstens war das dann irgendwie 10 Leute in der Mannschaft, ja. Und das ist ja, also das ist jetzt meine Diagnose, was ich gesehen habe, wo ich mir denke, ja, also für mich ist das nicht normal. Ja, also von ich trainiere dreimal am Tag oder auch nur zweimal am Tag und ernähre mich aber von einem Joghurt, zwei Reiswaffeln und vielleicht, keine Ahnung, einer Banane oder so, bis hin zu jemand, der sehr, sehr, so wie Rieke das auch gesagt hat, einfach Kurven hat und einfach ein bisschen stämmiger ist und einfach dauerhaft Muskelprobleme kriegt, weil er einfach der Körper die Nährstoffe nicht kriegt, aber du siehst es nicht, dass derjenige, der ist ja nicht dünn, ne? Also ich hatte ohne Scheiß, und es hat immer angefangen mit dieser Waage. Ich fand es auch damals, also das war jetzt gar nicht damit einbegriffen, aber Potsdam zum Beispiel, Anja, das habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast gesagt, ich fand das nicht gut, diese Waage, alle vor allen, jeder ist im Raum und jeder muss sich nackig machen und auf diese Waage, das ist nicht professionell und es wurde mit nichts begleitet und das heißt, es geht immer mal einer rum und sagt und macht einen dummen Spruch, der noch nicht mal verletzend gemeint ist, aber der halt einfach triggert, so, und bei 16-jährigen Mädels, Entschuldigung, also. Und ich weiß, manche Sachen sind ja viel professioneller geworden und auch die Aufklärung mit Ernährung und, ne, wir hatten ja auch ein paar Sachen vom Olympiastützpunkt, aber für mich ist es, diese Gefahr ist einfach natürlich so hoch im Leistungssport, weil, und nicht nur wegen der Waage, sondern weil es psychisch wird, langsam fangen wir an aufzuklären. Aber für mich fängt alles mit dem Kopf an und mit Gefühlen. Und das war zum Beispiel ein Punkt. Rieke, vielleicht kannst du da auch noch mal was zu sagen. Ich habe gelesen, dass viele, die ihre Gefühle so ein bisschen deckeln wollen, also Gefühle auslöschen, verdrängen, Emotionen, die hochkommen und das fühlt sich dann gut an und deswegen hast du auch ein Glücksmoment, weil du die Gefühle wegmachst. Stimmt es?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist eigentlich so eine Art von einem Coping-Mechanismus, zu hungern und dieses Gefühl zu haben oder halt, im Endeffekt ist es ja mehr als nur hungern, es ist ja wirklich dieses, man kann halt Nein sagen zu was, was du eben ganz am Anfang schon mal gesagt hast, die meisten Mädchen sagen ja oder Frauen sagen zu allem immer gerne Ja und Amen und machen einfach alles und haben so ein bisschen das Gefühl von Kontrollverlust, weil man traut sich nicht Nein zu sagen, man macht einfach all das, was alle anderen sagen, aber in diesem ich bestimme selber, wie schwer ich bin und wie viel ich wiege und auch wie viel ich esse, hat man halt so seine Kontrolle. Darum kann man sich kümmern. Das ist so das Einzige, was man ja, gerade wenn man jung ist, man hat noch keine richtige Identität, sage ich mal. Man hat nichts anderes, was man beeinflussen kann. Aber das halt schon. Und dann ist diese Kontrolle zu haben, ist ja auch so ein Gefühl von positiv. Also Kontrolle haben verbinden ja auch viele mit positiv oder mit positiven Gefühlen und ist auf jeden Fall dann eine Möglichkeit oder ein Coping-Mechanismus, um mit Emotionen umzugehen. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt in Richtung andere Essstörungen geht, ist da natürlich dann auch ganz krass sowas wie Essattacken, also Fressattacken, wenn man in Richtung Binge-Eating zum Beispiel geht oder auch Bulimie, dann ist quasi diese Fressattacken, weil man ja Emotionen hat, mit denen man nicht umgehen kann, also isst man, weil beim Essen werden ganz, ganz viele Hormone ausgestoßen, man hat einfach was, mit dem man sich ablenken kann, ist auch ein Mechanismus, der, glaube ich, bei sehr, sehr vielen greift, die Probleme damit haben, Emotionen wahrzunehmen, zu regulieren, damit umzugehen und die so dann einfach zu unterdrücken irgendwie und sich mit was anderem zu beschäftigen.
Ja, voll spannend. Vielleicht kannst du mal erklären, weil du bist ja einen ganz anderen Weg gegangen dann, oder bist, was heißt ganz anderen, aber ich glaube nicht, dass viele da rausgehen, haben das Gefühl, okay, ich habe irgendwie was geschenkt bekommen, ich kann nochmal anfangen, ich kenne mich auch selbst besser. Ich muss natürlich aufpassen mit Triggern. Ich glaube, das wird dich ja noch eine Zeit lang begleiten. Das ist auch wahrscheinlich gut, ja. Weil es dich immer, ja, es fordert dich immer, selbstbewusst zu sein und wirklich nachzudenken. Aber du bist in eine Schiene reingekommen, und zwar Richtung Bodybuilding. Kannst du mal erklären, wieso? Also ich finde es gar nicht so abwegig, aber ich glaube, dass die wenigsten rauskommen und sagen so, hey, jetzt werde ich Bodybuilderin. Und ich meine das auch noch ernst. So, wie bist du da gelandet?
Tatsächlich erstmal durch meinen Freund, weil der jetzt nicht, sage ich mal, wettkampfsambitioniert Bodybuilding gemacht hat, sondern einfach ambitioniert ins Fitnessstudio gegangen ist und gesagt hat so, hey, ich glaube, das wird dir gut tun. Und am Anfang habe ich das ganz schlimm aufgefasst und nach dem Motto, du findest mich jetzt wieder zu dick und du willst, dass ich abnehme, wie man es das vorstellen kann. Habe es dann aber doch irgendwie gemacht und habe sehr, sehr viel daraus mitgenommen, weil ich halt einfach immer stärker werden konnte. Also ich kam ja aus einer Zeit, wo ich super schwach war, wo ich gefühlt nicht mal eine Treppe hochgehen konnte. Und auf einmal hatte ich diese ganze Kontrolle über meinen eigenen Körper und konnte bestimmen, ob ich Muskeln aufbaue, wie stark ich werde und war komplett selbstverantwortlich dafür. Und habe dann erstmal ganz normal angefangen zu trainieren, aber so wie ich halt bin, bin ich halt sehr perfektionistisch und bin dann halt in diese Bodybuilding-Bubble irgendwie reingerutscht eigentlich, über Instagram natürlich dann auch, und habe mich immer mehr belesen und bin dann irgendwann fand ich das so geil, dass alle Leute, dass du so breit werden kannst und so stark werden kannst und so halt dieses Ding auch wieder mit Kontrolle. Du bist halt 100% in Kontrolle über deinen eigenen Körper. So das, was du reinsteckst, kriegst du eigentlich auch wieder raus, ob das jetzt an Essen ist oder halt auch an Trainingsleistung. Und habe mich dann irgendwann tatsächlich auch dazu entschieden, mit einem Coach oder einer Coachin, ich weiß nicht genau, wie man es auf feminin sagt, aber einer Frau, gemeinsam ein Online-Coaching zu starten und habe dadurch dann tatsächlich nochmal knapp 15 Kilo zugenommen. Und wow. Sehr intensiv und sehr zielbewusst Muskulatur aufgebaut mit dem Ziel tatsächlich, eigentlich jetzt in ein paar Wochen auf einer Bodybuilding-Bühne zu stehen. Also eigentlich war der Plan immer Frühjahr 2023 in der Figur-Bühne, auf der Bühne zu stehen. Und war auch wirklich felsenfest davon überzeugt, dass ich das machen werde. Hab mein ganzes Leben danach ausgerichtet für knapp 2 Jahre. Hab gegessen zu bestimmten Zeiten, habe so viel gegessen zeitweise, dass ich eine halbe Stunde vor einer Portion Nudeln saß und dachte, ich muss mich übergeben, weil es so viel ist. Du hast mich ja auch erlebt zu dem Zeitpunkt, als ich noch voll da drin war. Ich habe alles getrackt, ich habe alles abgewogen. Und ich war einfach komplett, ich habe alles danach ausgerichtet, wie ich schlafe, wie ich esse, wie ich was mit Freunden mache. Und bin eigentlich in so eine andere Schiene dann reingerutscht, die auch super gefährlich war. Das war zwar körperlich, war ich so gesund und so fit wie eigentlich noch nie, aber mental war ich halt auch wieder in so einer ganz schwierigen Situation, dass ich halt, im Endeffekt war es auch eine Art Leistungssport, ich war 6-mal die Woche im Fitnessstudio und habe alles danach ausgerichtet, möglichst gut zu performen und habe so ein bisschen vergessen zu leben und habe nur noch alle positiven Emotionen durch halt den Sport erlebt. Und das war auch nicht gesund zu einem gewissen Grad. Und deswegen habe ich mich ja dann auch letztes Jahr entschieden, tatsächlich den Weg zu beenden, auch durch eine ganz wirklich eigentlich Kurzschlussreaktion. Es war wirklich 2 Tage, habe ich diese Entscheidung im Kopf gehabt und dann habe ich das Coaching beendet, ich habe aufgehört zu tracken und ich habe eigentlich seit 2018 durchgängig jeden Tag meine Kalorien gezählt. Also alles abgewogen, selbst gefühlt Karotten teilweise. Und habe von einem auf den anderen Tag alles gecuttet, alles aufgehört und seitdem keinmal mehr Kalorien gezählt. Also jetzt seit über einem Jahr. Ja.
Und ich finde es so geil. Ich finde es so cool, weil, und das ist der Moment, wo ich auch gedacht habe, ja, das macht so Sinn, dass du zu uns kommst, weil du, also ich meine, wer ist man, dass man im Leben sagt so, ja, ich bin fertig, ich habe mich jetzt gefunden. Bullshit. So, das Leben ist halt einfach nicht zack, Pam, eine gerade Linie, sondern das geht halt rauf und runter und rauf und runter. Und du hast jetzt 2 so krasse Extreme gehabt. Und ich habe so wirklich das Gefühl, also ich meine, das muss man dazu sagen, Rieke und ich telefoniere jetzt nicht jeden Tag, aber ich kriege halt schon immer ein bisschen was mit. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Wille zu sagen, so nee, ich will jetzt mal leben, und zwar dieses eben nicht in diesem Extrem, oder dass man lernt, diese Schwankungen halt irgendwie nicht so extrem in eine oder in die andere Richtung ausschlagen zu lassen. Ich finde es so schön, weil ich gedacht habe, krass, was für ein Weg, also was für ein Weg dahin zu kommen. Und dann halt eben auch, wie du gesagt hast, in so einer Kurzschlussreaktion, die ja nichts anderes ist als dein Gefühl, das, was du früher auch gefühlt hast, mir geht's nicht gut, und du konntest aber nicht reagieren. Und jetzt konntest du reagieren. Ja. Durch all das, was du gelernt hast. Ich find's immer noch geil.
Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe jetzt das erste Mal so richtig Balance gefunden. Mhm. Also das, was ich eigentlich immer erreichen wollte, ist halt diese Balance zwischen gesund leben, Sport machen, aber auch halt leben. Und die ist einfach jetzt seit 2016 eigentlich auf der Strecke geblieben, weil ich immer in Extremen gelebt habe, zu einem gewissen Ausmaß. Einmal Ausmaß Krankheit, dann das Ausmaß Recovery, was halt auch eine Phase ist, in der man sich an unfassbar viele Regeln hält, weil ich konstant Angst hatte, dass ich rückfällig werde. Mhm. Also das ist, glaube ich, auch was, über das man nicht so häufig spricht. Aber ich hatte bestimmt 2 Jahre Angst, wenn ich eine Mahlzeit ausgelassen habe, dass ich rückfällig bin und eigentlich direkt wieder essgestört bin, weil ich so Panik davor hatte, dass ich da wieder in diesen Zyklus zurückfalle. Oder wenn ich 1-2 Kilo abgenommen habe, ich habe geheult, weil ich so Schiss hatte, dass diese Krankheit zurück ist. Das heißt, da war ich irgendwie gefangen. Und dann bin ich in diese Bodybuilding-Bubble reingeraten, die mir auch super viel über mich selber beigebracht hat und mir super gut getan hat auch, weil ich einfach gelernt habe, dass ich stark bin. Positiv, sage ich mal. Und jetzt bin ich auf einem Weg, immer noch viel zu lernen, und es gibt immer noch Momente, wo ich bestimmt eher die krankhafte Entscheidung treffe, aber im Gesamten hat mich der ganze Weg jetzt, glaube ich, echt dahin gebracht, wo ich hingehörte. Ich kann positiv über die ganzen Sachen reden. Ich bin dankbar für alle Erfahrungen, die ich gemacht habe, weil ich glaube, das hat mich einfach zu dem Mensch gemacht, der ich irgendwie sein sollte. Das klingt jetzt echt esoterisch, aber ich habe so viel Erfahrung gemacht und deswegen finde ich so cool, dass ich auch in so einem Podcast sein kann und meinen eigenen habe, weil ich habe so viel durchgemacht, um an den Punkt zu kommen. Das ist ja so cool, dass ich darüber reden kann, dass vielleicht der ein oder andere nicht die gleichen Fehler machen muss, die ich auch gemacht habe, sondern direkt irgendwie den richtigen Weg gehen kann.
Ja, voll schön. Oder halt ja. Hilfe bekommt. Oder da sich was rauszieht. Und ich kann euch das nur ans Herz legen, wärmstens, weil ihr redet über ganz, ganz viel. Ihr redet über, was sind Trigger, wie geht man mit Triggern um, was hilft, wie einfach alles. Deine ganze, oder eure, muss man ja von euch beiden sagen, eure beiden Geschichten und noch viel mehr. Also jeder, der irgendwie das Gefühl hat, dass er gerade irgendwie feststeckt oder auch nur ein ganz kleines bisschen denkt, naja, vielleicht brauche ich doch Hilfe, belesen, reinhören und dann mutige Entscheidungen treffen. Und das gilt für Frauen, aber auch für Männer, wie Anja das korrekt gesagt hat, dieses toxische Männerbild ablegen von wegen, ich muss ein Sixpack haben, ich muss hier so und so perfekt aussehen, zu groß, zu grün. Also weißt du, jeder kann sich jetzt angesprochen fühlen und ich, ja, und ich bin sehr, sehr dankbar, dass du bei uns reingeschneit bist und uns so ein bisschen, also alles, was wir jetzt natürlich so angerissen haben, ne, das vertieft ihr in eurem Podcast natürlich, deswegen glaube ich, müssen wir jetzt auch nicht alles irgendwie abdichten oder erfragen, aber ich glaube, du bist für mich ein sehr inspirierender Mensch und genauso wie du das gesagt hast, so schön esoterisch, du solltest da einfach landen, wo du jetzt bist, weil du eben auch, und das ist ja auch ein schöner Teil, also perfektionistisch, ja, kann manchmal zum Problem werden, aber ehrgeizig und lebensfroh, ja, und dieses was anpacken und was machen, so das ist ja was Tolles und das ist ja genau das, was du jetzt machst, also von meiner Seite vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Und Anja,
danke für die Einladung.
Ja, da, wo ist denn jetzt noch Platz für mich, hier noch ein paar Worte zu finden?
Anja, für dich ist immer Platz.
Nee, also auch von mir, auch wenn Josie schon alles gesagt hat, also wirklich vielen Dank für das Thema und deine Offenheit vor allen Dingen, weil ich glaube, das ist auch nicht selbstverständlich, das so zu reflektieren und auch so einer breiten Masse zur Verfügung zu stellen. Ich weiß auch, wenn man sich in einem Podcast natürlich nicht bewusst ist, weil man da ja doch mal schneller ins Reden kommt und vielleicht auch nicht bewusst ist, was das für eine Auswirkung hat und was man doch irgendwie auf Menschen reagieren kann und welche Menschen man greifen kann. Deswegen finde ich das super toll, was du machst und dass du da ja bestmöglich alles weitergeben kannst. Also in diesem Sinne für alle Menschen da draußen schon mal vielen Dank und danke, dass du hier in unserem Podcast warst und uns begleitet hast, diese 52 Minuten bis jetzt. Also wirklich vielen, vielen lieben Dank. Und Josie, danke, dass du dich so grandios vorbereitet hast und die Folge.
Krass, oder?
Hast. Ja, ich bin wirklich stolz.
Ich habe bestimmt 2 Punkte, konnte ich bestimmt erzählen von den 500. Also, macht's gut, bleibt happy und ihr seid nicht alleine.
Tschüss.